Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herzlich willkommen zum Zwischenhalt zu unserer wöchentlichen besinnlichen Halbstunde. Junge Leute würden wahrscheinlich von einem Mega-Event reden. Und vielleicht tun das ja ältere Leute auch. Weil es ist wirklich ein grosser Anlass. Morgen im Stade de Suisse zu Bern. 30'000 evangelische Gläubige werden erwartet zum Christustag. Zu Gottesdienst, Gesang und Gebet. Der Christustag ist zwar traditionell von den Freikirchen geprägt, aber er wird auch von der reformierten Landeskirche unterstützt. Wie genau haben an diesem Anlass die Freikirchen und die reformierte Landeskirche nebeneinander Platz? Heidi Kronenberg hat es wissen.
Ich bin Feuer und Flamme. So tönt der Christustagssong, der morgen aus rund 30'000 Kehlen erklingt, im Stade de Suisse in Bern. Wo sonst Fußballstars oder die Hardrockbände CDC's Feld beherrschen, haben vereinisch evangelische Christinnen und Christen aus Freikirchen und der reformierten Landeskirchen zu sagen. Der Christustag 1980 hat der erste stattgefunden, morgen der 7. ist ein multimediales Riesenevent, ein Megagottesdienst mit Predigten, Zeugnis, Bekehrungsgeschichten mit Film und Musik. Die Carmen Fenk, Ex-Musikstar, tritt auf, Chör und Rapper wird eifern um den schönsten Lobpreisgesang.
Ganz egal, wo es dir grad geht, er ist der, der uns versteht, wo sie sagen, geht für alle Ewigkeit.
Das Ziel des Christustags ist, Jesus Christus zu ehren, ihm zu danken, gleichzeitig einander zu ermutigen, den Dank umzusetzen im Alltag, indem wir jetzt mit unseren Gaben auch unseren Nächsten lernen dienen und so Salz sind in der Gesellschaft. Denn Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde und wir möchten einander Mut machen, eben auch ganz konkret das umzusetzen im Alltag.
Sagt der Hans-Peter Nüsch, der Top-Manager vom Christustag und Missionsleiter beim freikirchlichen Werk Campus für Christus. Salz von der Erde sein und das konkret umsetzen im Alltag. Braucht es für das ein grosses Event im Fußballstadion?
Ich denke nicht, dass es ein grosses Event braucht. Aber ein grosses Event kann hilfreich sein, kann uns ermutigen, wenn wir die Vielfalt sehen von verschiedenen Frömmigkeitsprägungen. Der Christustag ist eigentlich ein anderartiger, bunter, gemischter, gottesdienstlichen Anlass, wo wir zusammen eben Christus feiern und darum bewusst auch das Kreuz für Jesus Christus in die Mitte stellen.
Ein bunter Gottesdienst mit dem Kreuz in der Mitte, zusammen Christus feiern, das verbindet nicht nur die diversen freikirchlichen Gemeinschaften von der Heilsarmee über die freien evangelischen Gemeinden bis zu der charismatischen Pfingstbewegung. Christus als gemeinsamen Nenner verbindet auch die Freikirchen und die reformierte Landeskirche. Die ist heuer am Christustag präsenter als auch schon. Obwohl, die emotionale Choreografie von diesem Grossanlass hat mit reformierter Nüchternheit eigentlich wenig zu tun. Die Pfarrerin Judith Pörksen von der evangelisch-reformierten Gesamtkirchengemeinde Bern wird am Christustag eine kurze Rede halten. Ihre Teilnahme begründet sie so.
Am Christustag geht es nicht um das, was uns trennt, sondern um das Verbindende. Es gibt auch Leute bei uns in der Landeskirche, die gerne einmal zwischendurch einen Gottesdienst in einer Freikirche besuchen. Und in der Volkskirche haben auch verschiedene Frömmigkeitsstile ihren Platz. Ja, und angesichts der globalen Herausforderungen, die sich uns stellen, wie die Bewahrung der Schöpfung, finde ich es wichtig, dass wir uns gemeinsam auf unsere Botschaft konzentrieren.
Aber was ist die Botschaft, die aus dem Stade de Suisse in die Schweiz ausstrahlen? Der Hans-Peter Nüsch, von Haus aus Ökonom.
Wir haben ganz bewusst das Motto Dominus Providebit. Gott wird versorgen, wo ja auf der Randprägung von jedem fünf Lieber ist genommen, als Motto vom Christustag. Um darauf hinzuweisen, dass es noch tiefere Werke gibt als der Dow Jones. Dass wir jetzt eben Gott vertrauen und nicht der Monete vertrauen. Und das Dominus Providebit, Gott wird versorgen, stimmt natürlich nur in dem Mass, wo wir auch für andere sorgen.
Die Kollekte vom Christustag in Form von Tausenden von gesammelten Fünfliber soll dann auch an einem Migrationsprojekt in der Schweiz, einem Umweltprojekt in der Dritten Welt und einem Versöhnungsprogramm zwischen Israeli und Palästinenser im Heiligen Land zugutekommen. Gott wird nur für uns sorgen, wenn wir uns auch um andere sorgen, sagt Hans-Peter Nüsch. Also rundum friedliche Koexistenz zwischen Freikirchen und Landeskirchen im Zeichen von einem sozialen Engagement im Namen Christi. Vielleicht aber auch nur am Christustag, wo, wie der Hans-Peter Nüsch betont, nicht aggressiv missioniert soll werden.
Ein Christ ist ein Botschafter von Gottes Liebe. Und es geht darum, dass wir eben diese Liebe auch ganz konkret leben im Alltag, dass er zu einem Lebensstil wird. Eben nicht zu einer Mission im Sinne von einem Überfall, jetzt mache ich einen Einsatz, einen missionarischen, sondern wir sind selber ein Projekt. Und es geht darum, dass wir eben etwas von Gottes Liebe und Freundlichkeit und Grosszügigkeit ausstrahlen können.
Liebe und Freundlichkeit ausstrahlen, das kann man verschieden interpretieren. Über den Christustag raus bleibt die Sache Missionierung eine gewichtige Differenz zwischen Freikirchen und der reformierten Landeskirche. Während einige Freikirchen gerne offensive Wortmission unter Andersgläubigen betreiben, legen die Landeskirchen den Akzent auf die indirekte Verkündigung durch soziales Handeln. Die reformierte Pfarrerin Judith Pörksen.
Ja, für uns als Landeskirche ist es so, dass wir durch unser soziales Engagement unseren Glauben verkündigen wollen und leben wollen. Und ich glaube auch, dass das für viele Leute eben das Glaubwürdige an der Kirche ist, das soziale Engagement.
Aber über das unterschiedliche Glaubens- und Missionsverständnis in der breiten evangelischen Konfessionsfamilie wird morgen am Christustag im Stade de Suisse nicht gross debattiert. Da wird vor allem jubiliert.
Ganz egal, was dir gerade geht, er ist der, der uns versteht. Und sie sagen, geht für alle Ewigkeit. Ich bin Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme, der Song zum Christustag morgen. Im Beitrag von der Heidi Kronenberg. Wie erwähnt, der Christustag wird im Berner Stade de Suisse ganz gross gefeiert.
Wie kommt ein Bibelgarten auf Gossau?
Das hören wir dann nachher.
Thank you.
heute Samstagabend auf Mais mit dem Zwischenhalt. Ganz ein spezieller Garten ist das, wo man das Gossau St. Gallen besuchen kann. Nämlich der einzige Bibelgarten von der Schweiz. Vom Weinstock bis zum Feigenbaum, von der Lilie auf dem Feld bis zum heiligen Kraut Isop. All die Pflanzen, die in der Bibel eine mehr oder weniger wichtige Rolle spielen, sieht man dort. Die insgesamt 130 Gewächse im Bibelgarten betreut der katholische Theologe Alois Schaller. Und ihm fällt zu jedem Kräutchen eine Geschichte ein, die er bei seiner Bibelgartenführung zum Besten gibt. Judith Wipfler hat so eine Führung mitgemacht.
Wie kommt ein Bibelgarten auf Gossau, Alois Schaller?
Ursprünglich ist ja das ringsum, es sind etwa 10'000 Quadratmeter, Friedhof gewesen, und der ist aufgehoben worden. Und dann hat das Gelände eben müssen neu gestaltet werden.
Wer hat denn die Idee gehabt, dass man da einen Bibelgarten daraus machen könnte? Das ist jetzt nicht die erste Idee, die man gerade hat.
Richtig, und das ist auch keine Vorgabe von der Kirche gewesen. Wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben. Die einzige Auflage war, man soll sich daran erinnern, dass das einmal ein ehemaliger Friedhof war. Es soll ein bisschen ein Ort von der Besinnung, von der Ruhe sein, nicht gerade ein Rummelplatz, etwas Verrücktes. Und eine von diesen Eingaben war dann Bibelgarten gewesen, und das hat uns überzeugt, weil es einen Bezug zu St. Gallen hat, wegen St. Galler Klosterplan. Der St. Galler Klosterplan haben die Reichenauer Mönche im Jahr 819 für den damaligen Abt von St. Gallen gemacht. Und da hat es verschiedene Gartenanlagen drin gehabt. Der Kreuzgang war wie ein Paradiesgarten gestaltet, mit einer Mitte von einem Brunnen, fließendem Wasser, ein Nutzgarten. Alles immer schön mit Beetli eingezeichnet. Und das Interessante war jetzt, dass der Mönchsfriedhof auch als Garten, als Baumgarten eingezeichnet war. Mit 14 Gräbern wie ein Beetli. Neben jedem ein Fruchtbaum. Und in der Mitte war ein holziges Kreuz gezeichnet. Und dann hat Mönch darunter geschrieben, unter dem fruchtbaren Holz des Kreuzes duftet das ewige Heil.
Dürfte ich gerade noch einhaken beim Kreuz, eben, dass man das Kreuz als Lebensbaum deutet. Das gibt es eben auch schon seit dem Mittelalter. Es gibt auch Darstellungen vom Kreuz, wo Blätter auswachsen und wo es Blost hat auf dem Kreuz. Kreuz als Lebensbaum.
Der Kreuzesbaum wird zum Lebensbaum, zum neuen Leben. Und es ist wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass der Johannes, Evangelist, das Grab von Jesus im Garten angelegt hat, als einziger Evangelist das Gartengrab. Und dass Maria von Magdala, die erste, die dem Auferstandenen begegnet ist, wo den Leichnam gesucht hat, den nächsten gefragt hat, wo haben wir meinen Liebsten hingetan, ihn mit einem Gärtner verwechselt hat. Der Garten ist in vielen Kulturen immer auch mit Leben verbunden. Und wir haben viele Pflanzen, die auch Symbol der Regeneration darstellen. Wie zum Beispiel die Seerose in unserem Wasserbeet.
Gehen wir doch einfach mal zu dem Wasserbeet. Das sind ja, wie lang sind die? Etwa 10 Meter lang, die Beete, und so 2,5-3 Meter breit?
Das ist etwa so. Das ist jetzt das Wasserbeet. Und im Wasserbeet haben wir die verschiedenen Pflanzen, wie sie in der Bibel vorkommen, die eben am Wasser wachsen. Die Seerose habe ich vorher erwähnt. Hebräisch Shoshana, von dem kommt übrigens auch der Mädchenname Susan, Shoshana. In der Einheitsübersetzung wird das häufig falsch mit Lilie übersetzt. Überhaupt haben die Theologen ein kleines gestörtes Verhältnis oder nicht gerade hochs botanisches Verständnis.
Auch der Satz, wo so schön ist, seht die Lilien auf dem Felde, sie sehen nicht, sie ernt nicht und der Herr, der Gott, ernährt sie doch. Sind das auch keine Lilien in Wirklichkeit?
Das sind im Grunde genommen einfache Feldblumen. Man könnte sogar sagen, höchstwahrscheinlich das blühende Giet. Und die Lilie, die Wasserpflanze, ist eigentlich die Lotusblume, wo der Inbegriff von Regeneration ist, weil Nacht tut sie die Blüte zu. Wenn die Sonne kommt am Tag, steigt sie zum Wasser auf, öffnet sich. Am Abend, wenn es wieder dunkel wird, macht sie den Kelch wieder zu und geht unter das Wasser. Und darum ist auch zum Beispiel das Ernimeer, das riesige Kupferbecken im Vorhof vom Tempel vom Salomo, wie es beschrieben ist in der Bibel, in der Form von Lotusblumen am Rand ziert gewesen.
Hortus conclusus, auf Latinisch eben der geschlossene Garten.
Gibt's,
und da gibt es wunderbare Darstellungen, wo dann die Maria, natürlich bei der Christi, hockt dann die Maria in dem Hortus conclusus, ein Bild für vollkommene Frieden, Ruhe.
Vor allem die Bilder aus dem Hohelied, die von der Liebe, vom Lustgarten redet, wo eben die Brut auch als verschlossener Garten beschrieben wird. Ein verschlossener Garten, bist du meine Braut. Aus dir spaßt ein Lustgarten. Das Bild ist tatsächlich dann auf Maria übertragen worden. Und darum habe ich auch schon Maiandachten draussen gehabt, wo viele Bezüge von Pflanzen, von der Reinheit und eben vom Umschlossenen, das ist dann irrtümlich eigentlich auf Keuschheit hingedeutet worden, während es im Hohelied ja erotische Beschreibung ist, gerade wie die Brut beschrieben wird, ihrem Wuchs ist wie eine, so eine schöne Palme, ersteigen möchte ich sie und nach den Rispen greifen, denn deine Brüste sind wie Rispen, wie Trauben, wo wirklich die Lust und die Freude an der Liebe beschrieben wird.
Und sehr deutlich. Gehen wir einfach mal ein paar Schritte in dem Bibelgarten von Gosa umeinander. Hat auch Tafeln, wo man sich informieren kann, wenn Sie jetzt gerade nicht dabei sind, Herr Schaller.
Von diesen 130 Pflanzen, die wir jetzt hier in unserem Bibelgarten sehen, inklusive Bäume und Sträucher, sind gut 60 biblische Pflanzen. Die sind alle zusammen angeschrieben, wie da Ricinus jetzt. Ich denke sofort an Jonas, ist übrigens die einzige Stelle, wo die Pflanze erwähnt wird, der Prophet Jonas. Der Jonas war zornig und in seinem heissen Zorn hat er sich den Tod gewünscht, wo Gott eine Rizinuspflanze wachsen lässt, wo ein sein kleines Zörnchen abkühlen sollte.
Ich habe mir den eben aus den biblischen Büchern immer wie einen Baum vorgestellt und jetzt ist das ein recht bescheidenes Pflänzchen, rote Stängeli.
Ja, da ist es ein bescheidenes Pflänzchen, ist noch am Anfang, es ist erst am Wachsen. Da sehen wir wieder den Unterschied. Es ist wohl die biblische Pflanze. Bei uns ist sie nicht winterhart. Also beim ersten Frost ist die futsch. Hingegen im Land der Bibel, da kann sie mehrere Jahre werden, wird dann effektiv verholzt und wird ein Baum.
Aber eben nochmal zurück zu dieser Frage, wenn man einen Bibelgarten da im St. Gallen Raum macht, hat man eben mit gewissen klimatischen Schwierigkeiten zu kämpfen, weil eben das Klima nicht das ist, wo in den Ländern der Bibel, eben Nahen Osten, Zweistromland Israel herrscht. Wie macht ihr das da zu Gosau?
Wir behelfen uns. Wenn die Bibel zum Beispiel von Palmen redet, redet sie immer von den Dattelpalmen. Tamar. Hebräisch.
Wo auch ein schöner Frauenname ist.
Richtig, die Tamara. Es gibt auch biblische Frauen mit dem Namen, die Schwiegertochter vom Jakob zum Beispiel, die im Stammbaum von Jesus übrigens erwähnt ist. Da haben wir jetzt Hanfpalmen. Eben aus dem Grund, weil die bei uns besser gedeihen. Oder ich denke an Zedern. Ist übrigens der Grund, warum wir überhaupt die Bibelpflanze haben. Die Zedern, die ist schon da gestanden beim Friedhof. Die Zeder vom Libanon ist ja ein Begriff. Über 70 Mal kommt die in der Bibel vor. Ist die meist genannte Pflanze der Bibel. Und die kann ja 40 Meter hoch werden. Ist der Inbegriff vom König der Bäume.
Der Bibelgarten ist offen, es hat also keinen Haken um den Garten, sondern jeder kommt hier vorbei an einem öffentlichen Platz.
Wenn es bewusst offen gehalten, nicht abgehakt, es soll einladend sein. Wir haben ja auch die Bodenplattenbeschriftung auf dem Weg, die soll ein bisschen einlocken, gerade wenn man hier vom Osten her reinkommt, ist aus dem Hohelied Nordwind erwachen, Südwind herbei. Durchströme deinen Garten, lass strömen die Balsamdüfte. Also wirklich eine Einladung, da ihr können zu kommen, da zu verweilen. Sie hören Vögel zwitschern, die Libellen hat es da. Es ist wirklich etwas Paradiesisches.
Judith Wipfler war im Bibelgarten zu Gossau, St. Gallen, beim Theologen Alois Schaller. Mehr zu diesem Bibelgarten und den öffentlichen Führungen dort finden Sie im Internet unter bibelgarten.ch. Der sei Zwischenhalt am 7 Minuten vor 7. Rinkenberg am rechten Ufer vom Brienzersee ist ziemlich ein spezielles Dorf. Man hat nämlich fast ein das Gefühl, der Ort verstecke sich hinter der Kille. Vor allem der historische Ortskern steht buchstäblich im Schatten von dem Gotteshaus, wo aber auch einen besonders markanten Platz hat, oben auf einem Felsen am See. Das pittoreske Ensemble, gerade bei den Killen, sind nämlich auch die Überreste von der spätmittelalterlichen Burg der Freiherren von Rinkenberg. Das reizvolle Bild also hat schon Maler dermassen entzückt, dass sie sofort zum Pinsel gegriffen haben. Und einer mit einer poetischen Ader hat mal geschrieben, Burgturm, Kirche und Landschaft bilden eine Eintracht, die uns heute immer wieder erfreut. Schon im frühen 14. Jahrhundert war die Burg inspirierend gewesen. Ein Minnesänger namens Johannes der Erste hat seine Lieder dort gedichtet, die zu den frühesten literarischen Zeugnissen aus dem Berner Oberland gehören. Die heutige Kirche von Rinkenberg, die die Peterskirche von Goldswil als Pfarrkirche abgelöst hat, ist 1671 entstanden. Aus Spargründen hat man die Mauerreste der Burgruine integriert und unter Kenner gilt der Bau als Paradebeispiel für die altbernische Art, Ästhetik und Nützlichkeit miteinander zu verbinden. Und er ist auch der Beweis für den örtlichen Gemeinschaftssinn. Mehr als die Hälfte der Arbeit ist ohne Entschädigung geleistet worden und die Kirchengenossen und die meisten Talschaften vom Oberland haben fleissig gespendet dazumal. Das Geläut umfasst 4 Glocken. Die älteste ist noch in der Goldswiler Kirche gehangen. 1990 hat man dann aus Anlass vom 750-Jahr-Jubiläum von der Gemeinde Ringenberg-Goldswil das bestehende Trio durch die jetzige, die grösste Glocke ergänzt. Sie trägt als Inschrift den Liedvers «Herr der Stunden, Herr der Tage, sieh, wir stehen in deiner Hand, wolltest unsere Schritte leiten, Herr der Menschen, Herr der Welt.»
Thank you.
Kirchenglocken von der reformierten Kirche von Rinkenberg im Kanton Bern sind das gewesen zum Abschluss vom heutigen Zwischenhalt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.